First. Darum sind wir grosszügig und wir geben euch ein paar Möglichkeiten, wie ihr das in eurem Leben könntet praktizieren könnt. Wenn man in die Bibel hineinschaut, Julia hat das hier schon hinten eingeblendet, dann lesen wir im Philipperbrief im Kapitel 2, Vers 5 folgendes. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Wenn ihr jetzt daheim geht, in eurer Bibel nachschlagen, dann steht es vielleicht nicht ganz genau drin. So. Aber wenn ihr die Hoffnung für alle nehmt, dann steht es wortwörtlich so drin. Wir sollen Jesus als Vorbild nehmen. Und das ist das Anliegen von dieser Konferenz. Und das ist auch das Anliegen von diesem heutigen Morgen. Und das möchten wir euch ein bisschen überbringen und hoffen, dass ihr von dem ein bisschen angesteckt werdet, gerade so auf den Start von diesem neuen Jahr. Vielleicht fragst du dich jetzt aber, warum soll ich das machen? Gebt mir einen wichtigen Grund. Ich weiß nicht, ist das eine von den 180 Fragen oder von den drei Fragen, die man beantwortet? Warum soll Jesus first in unserem Leben? Ich würde das ganz einfach beantworten mit: Jesus ist einfach eine unglaubliche Persönlichkeit und darum lohnt es, ihn als Vorbild zu nehmen. Niemand hat die Welt auf so eine geniale Art geprägt wie Jesus. Doch, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir, Jesus hat nicht einfach so aus sich heraus gehandelt. Er hat nicht einfach das gemacht, was er jetzt gerade das Beste und das Wichtigste gefunden hat, wie wir das vielleicht manchmal machen, sondern Jesus hat bei allem, was er gemacht hat, sich an Gott am Wort von Gott orientiert. Und das können wir heute auch noch. Wir können uns bei allem, was wir tun, an die Bibel orientieren. Und der Stefan und ich gefunden, ja, was nehmen wir jetzt aus dieser Bibel? Ich meine, das ist ein riesiges Buch. Was bringen wir euch heute, was euch hilft, dass wir können sagen, hey, wenn du das machst oder das nicht machst, dann hast du recht. Und wir sind zu den 10 Geboten gekommen. Bei den 10 Geboten geht es vor allem darum, was du nicht sollst tun. 8 von diesen 10 Geboten sagen, du sollst nicht. Wir sind uns nicht ganz einig, es ist jetzt 2 oder eigentlich nur 1 Gebot, das sagt, was du sollst. Der Stefan findet es nur 1, ich finde es sind 2. Das tun wir euch jetzt überlassen, das könnt ihr selber herausfinden. Aber jedenfalls, wenn du die 10 Gebote haltest, dann wagen wir jetzt zu behaupten, du machst alles richtig. Ihr werdet aber heute herausfinden, dass es nicht ganz so einfach ist. Mach die 8 Sachen nicht, oder 9 Sachen, mach das eine oder die 2 Sachen und du machst alles richtig in deinem Leben. Das ist doch eine mega geniale Botschaft von heute Morgen. Wenn wir uns nach den 10 Geboten halten, dann ist unser Leben erfüllt mit dem Segen von Gott. Und das ist übrigens nicht meine Idee, sondern auch das lesen wir in der Bibel. Wenn wir nämlich in Josua Kapitel 1, Vers 8 hineinschauen, heisst es dort, sage dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst.
Man muss sich das einmal vorstellen. Kein Glaube auf der Welt hat nur 10 Gebote. Nicht einmal wir Menschen geben einander so wenig Vorschriften. Deine Eltern, dein Lehrer, Chef, Freunde, dein Partner, das Gesetz von der Schweiz, sie alle haben viel mehr Anforderungen an dich als Gott. Sogar du selber hast garantiert mehr Anforderungen an dich, was du alles machen sollst. Bei Gott gibt es das nicht. Bei Gott ist es viel einfacher. Mach das und das und das nicht. Lass das einfach weg aus deinem Leben. Und dein Leben wird mit Segen erfüllt. Und dabei geht es nicht darum, Gott zu gefallen. Du gefällst Gott schon. Sondern es geht darum, dass wenn wir Jesus als Vorbild nehmen, dann kommt in unser Leben rein ein Segen und es kommt zum Blühen und wir wachsen als Persönlichkeit und wir laufen nahe bei Gott zusammen. Wir haben es gestern gehört, ein Schlüssel zu dem Jesus First ist im 2025 mehr sein als tun. Mehr sein und mehr auf Jesus schauen, wie macht er es eigentlich. Und dann das mit ihnen in unser Leben. Darum finden wir in diesem Jahr keine guten Vorsätze, sondern ein gutes Vorbild, Jesus. Dann stehen die Chancen sehr gut, dass das beste Jahr von deinem Leben wird. Wir sind entschlossen, das so zu machen. Aber jetzt, wir haben es versprochen, jetzt wird es Zeit, praktisch zu werden. Wir schauen uns verschiedene Beispiele aus dem Leben an, wo wir denken, dass sie euch auch bekannt sind. Dass die euch auch schon begegnet sind, ihr auch mit dem zu kämpfen habt. Und wir fragen uns, was können wir in dieser Situation von Jesus abschauen? Wir fangen mit einem einfachen Beispiel an. Ich habe gerade kürzlich einen ausführlichen Bericht darüber gelesen, warum so viele Leute im Verkehr durchdrehen. Wortwörtlich steht, dass der Verkehr viele Menschen zu der schlechtesten Version von sich selber macht. Hemmungslos kommt sonst netteste Leute, Worte wie Arschloch und Idiot über die Lippen. Ich weiss nicht, ob ihr wisst, von was ich rede, vielleicht schon. Aber wir haben da einen Clip mitgenommen, den Julia uns abspielt, der das noch ein bisschen auffrischen tut.
Herr Leisetritt wohnt in einem hübschen Einfamilienhaus. Man achtet ihn als guten Bürger, er ist hinreichend intelligent, ein Freund der Blumen und Tiere. Ein wirklich reizender Herr, liebenswürdig, korrekt und rücksichtsvoll.
Guten Morgen, Herr Leisetritt.
Guten Morgen, lieber Herr Nachbar.
Schönes Wetter heute.
Herr Leisetritt würde keiner Fliege etwas tun. Eine Ameise zu zertreten wäre ihm furchtbar. Sein Grundsatz ist Leben und Leben lassen. Herr Leisetritt besitzt ein Auto und ist natürlich davon überzeugt, dass er ein guter Fahrer ist. Aber sobald er am Steuer sitzt, geht eine seltsame Wandlung in ihm vor. Er fühlt sich plötzlich im Besitz übermenschlicher Kraft. Daher der Name Kraftfahrer. Seine ganze Persönlichkeit verändert sich. Er wird zu einem schrecklichen Ungeheuer, zu einem Autofahrer. Herr Leistritt hat sich in einen Herrn Vollgas verwandelt.
Hey, Sie! Passen Sie doch gefälligst auf! Sie Affe!
So was?
Das schadet Ihnen gar nicht!
Alter, schau doch das Fenster ein, hier zu halten! Die Esel, die blöder Kerl, Sie! Hey! Glauben Sie, die Straße gehört Ihnen ganz allein?
Ha, natürlich gehört mir die Straße ganz allein. Wozu bezahle ich die hohen Steuern?
Benni, wie können wir hinter dem Steuer Jesus als Vorbild nehmen?
Gute Frage. Also so am Grinsen annehmen, ja, dass alle genau wissen, von was das dreht ist. Die Realität ist doch so, sehr oft, auch wenn wir ganz entspannte Menschen sind, wird man hinter dem Steuer genervt, ungeduldig und vielleicht manchmal auch abfällig den anderen Verkehrsteilnehmern gegenüber. Ich weiss nicht, ob du so Aussagen kennst, wie, was macht der Trottel da vor mir eigentlich? Der kann überhaupt nicht Auto fahren. Oder einer von meinen Sprüchen, den ich gerne sage, ja, Mercedes haben sie, aber Auto fahren können sie nicht. Oder vielleicht bist du eine ruhige Person und redest nicht, aber machst mit irgendwelchen Gesten oder Fahrmanöver auf die Frust aufmerksam, Lichthupen, noch auffahren und so weiter. Manchmal löst man sich von der manchmal tut der tägliche Stress sich im Verkehr ganz fest zeigen. Anstatt bewusst ruhig zu werden und eine Jesus-mässige Haltung einzunehmen. Vielleicht habt ihr den Autoaufkleber auch schon gesehen. Mein Fahrstil verbietet mir christliche Aufkleber. Habe ich schon gesehen. Aber ist, glaube ich, eigentlich nicht unbedingt gerade das, was sich Jesus wünschte. In der Bibel lesen wir doch, dass wir geduldig sein sollen, dass wir sanftmütig sein sollen, dass wir Liebe üben sollen. Und das auch in schwierigen und herausfordernden Situationen. So steht es zum Beispiel in Epheser 4, Vers 2. Seid freundlich und demütig, geduldig und ertragt einander in Liebe. Und da hat Jesus nicht nur gemeint, wenn er so gemütlich zusammenhöckelt bei einem feinen Glas Wein oder so, sondern vielleicht gerade besonders, wenn du gestresst im Auto bist, auf der Autobahn und auf der Überholspur nicht mehr, wenn du 110 fahren kannst. Statt sich aufregen, könntest du vielleicht versuchen, innerlich zu beten, Herr, gib mir jetzt die Geduld, die du von mir möchtest. Hilf du mir in dieser Situation, den anderen Autofahrern deine Liebe zu zeigen. Du kannst dir, vielleicht auch schon, wenn du dein Auto steigst, vornehmen, heute mal ganz ruhig und freundlich zu bleiben. Ich mache das manchmal so, dass wenn ich ins Bernbiet fahre, ich finde, etwas vom Schlimmsten sind dreispurige Autobahnen, weil die meisten fahren eh in der Mitte oder links. Und dann nehme ich mir manchmal vor, nur rechts zu fahren. Ich bin überzeugt, ich komme meistens schneller ans Ziel. dank dem, dass man jetzt rechts darf bei Bibel fahren. Aber das entspannt extrem und es verleitet mich nicht dazu, irgendwelche Reaktionen auf die Fahrer vor mir oder neben mir zu haben. Wenn du trotzdem mal ausbleibst, möchte ich dir ein paar Punkte mitgeben. Das Erste und das Wichtigste ist, es ist kein Weltuntergang, wenn du ausbleibst. Wir Menschen, wir sind manchmal halt einfach impulsiv. Aber anstatt den Fahrer vor dir zu beschimpfen, könntest du vielleicht deine Wut bei Gott abladen. Und das kann manchmal auch sehr ehrlich und kreativ sein. Du kannst Gott auch fragen, wieso hast du unbedingt diesen mühsamen Fahrer vor mir herstellen müssen. Hätte es nicht einen schnelleren oder einen besseren können sein? Das dürfen wir. Ein kurzes Gebet kann meistens schon helfen, dass sich der Ärger dann nicht in meiner Aussprache oder in meinem Verhalten wieder zeigt. Ein zweites ist, schau dich nicht als Opfer an, sondern vielleicht eher als Weltverbesserer. Mach es anders als die anderen, die, ich sage alle, die fahren immer Windschatten, weil die fahren fast ins Auto rein. Mach es anders. Segne die Fahrer, die wieder nur in der Mitte fahren, die den Vortritt genommen haben oder die einfach nicht schnell genug fahren können. Mach es zu einem Grundprinzip, dass du nicht zu wenig Zeit hast und zu spät abfährst. Weil das verleitet dann oft zu gestresst sein und zu genervt sein. Wenn wir Jesus als Vorbild nehmen, dann merken wir, Jesus war eigentlich nie gestresst gewesen. Er ist auch zu spät gekommen. Zum Beispiel, als sein Freund der Lazarus gestorben ist er eigentlich zu spät gekommen. Aber das hat ihn überhaupt nicht aus der Ruhe gebracht. Weil er hat den grösseren Plan von Gott gesehen und hat gewusst, das dient irgendwo zu meinem Besten. Oder versetz dich mal in die Lage von diesem Fahrer vor dir. Vielleicht hat er gar nichts dafür. Vielleicht hat er einen schlechten Tag. Vielleicht ist er unsicher, weil ihn irgendetwas beschäftigt. Und als Letztes, wenn Gott von uns verlangt, dass wir geduldig sein sollen, will er vielleicht, dass wir manchmal so in Situationen hineinkommen, wo wir Geduld üben können. Auch wenn es schwerfällt, erinnere dich daran, dass Stress und Pressieren selten etwas Positives bewirkt. So wird aus einer alltäglichen Herausforderung, die wir, ich denke, die meisten kennen, eine Gelegenheit, den Glauben ganz praktisch zu leben. So, das war jetzt so ein bisschen ein Punkt zum Einwärmen gewesen. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Tiefe, gell, Stefan? Stell dir folgende Situation vor. Du hast gerade ein Referat gehabt oder bist vielleicht bei einem Quali-Gespräch bei deinem Chef gewesen und kaum hast du den Raum verloren, schiessen dir so Gedanken durch den Kopf wie, hast du das Richtige gesagt? Hast du dich richtig verhalten? Hast du dich nicht irgendwie doof angestellt? Oder vielleicht mehr Lohn gefordert hast oder was auch immer? Was denkt der andere jetzt von dir? Wie gehst du in solchen Situationen um?
Ich war tatsächlich ganz viele Jahre von meinem Leben sehr ein unsicherer Mensch gewesen. Genau diese Frage, was denken die anderen über mich, was ich jetzt gerade gesagt habe, wie ist das angekommen? Das war bei mir sehr gegenwärtig. Als würden die anderen sich ständig Gedanken über mich machen. Die sind doch alle auch mit sich selber beschäftigt. Wie ich eben auch, wenn ich immer mich frage, was auch die anderen über mich denken. Man würde es nicht meinen, aber Unsicherheit hat mit verstecktem Stolz und mit Selbstverliebtheit zu tun. Ich bin mir so wichtig und mir ist es so wichtig, was die anderen über mich denken. Da ist so viel ich drin und so viel die anderen, aber wenig Jesus. Es ist Zeit, dass mehr Jesus reinkommt in die Unsicherheit von meinem Leben. Und ich glaube, viele Menschen haben ein wackeliges Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein, weil ihnen nicht so wichtig ist, was Jesus von ihnen denkt, sondern eben die anderen. Warum war Jesus nie unsicher gewesen? Jesus hat zutiefst drin seine Identität gekannt. Er hat gewusst, dass Gott selber sein Vater ist. Wo Jesus getauft worden ist, steht, dass man eine Stimme gehört hat, die Stimme von Gott, die gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Und die Worte von Gott selber zu hören, das füllt uns da drin aus. Und das gibt uns einen Boden, wo die Anerkennung von Menschen viel weniger wichtig wird. Doris hat das am Freitag gesagt. So gross ist das menschliche Herz, etwa wie eine Faust. Und da drin hat Gott selber Platz. In deinem Herz, da drin, ist Gott selber. Ganz nah bei dir. Du hast nämlich die gleiche Identität wie Jesus. Gott selber ist dein Vater und du hast Anerkennung bei ihm. Das habe ich gerade vorgestern in der Bibel nochmal nachgelesen. Du hast Anerkennung bei Gott. Deine Mitmenschen denken nicht ständig an dich, aber Gott schon. Er ist in Gedanken ständig bei dir und er hat gute Gedanken über dir. Er denkt gut von dir. Er denkt nicht, das hast du jetzt aber doof gemacht und die Hose ist ja völlig unmodisch und hast wieder zu viel geredet. Mach zwei Sachen, damit das Bedürfnis, gut bei anderen da zu sein, dass das verschwinden tut. Erstens, mach dir deiner wirklichen Identität bewusst. Füll deine Gedanken damit, wie Gott dich sieht und wie Gott über dich denkt. Und zweitens, schick doch die Unsicherheit in die Wüste, ganz bewusst, weil die kommt vom Teufel, der will dich nur einschüchtern. Ich schlage dir vor, steh jeden Tag an, ich habe das so gemacht, steh jeden Tag ganz entschlossen an und sag laut, ich befehle der Unsicherheit aus meinem Leben zu verschwinden. Mir ist wichtig, was Gott über mich denkt. Mit diesen zwei Massnahmen wird deine Unsicherheit im Laufe dieses Jahres verschwinden und das wird sich so gut anfühlen. Plötzlich ist die nagende Frage nicht mehr da, was die anderen echt jetzt wieder denken über mich. Jesus hat das beides auch gemacht, weil auch er hat müssen am Teufel widerstehen und dazu hat er müssen wissen, dass Gott ihn voll angenommen hat, dass Gott in seinem Herz ist. Gott will dich nicht unsicher haben. Du bist ihm wichtig. An einer Stelle in der Bibel steht, er juchzt über dir. Er juchzt über dir. Wann hat das letzte Mal ein Mensch gemacht? Wegen dir. In diesem Zusammenhang kommt mir das nächste Thema in den Sinn, Benni, Neid. Vergleichen gehört zu uns Menschen wie das Huhn zum Ei. Wir müssen uns immer mit anderen vergleichen. Und dann werden wir neidisch, weil andere es im Leben besser haben. Es klingt ihnen mehr, sie verdienen mehr, sie sehen besser aus. Es gibt ständig etwas und es gibt ständig jemanden, wo man neidisch sein drauf. Und neidisch ist kein schönes Gefühl. Ich finde das irgendwie gar nicht schön, wenn das bei mir aufkommt. Wie könnte man da Jesus zum Vorbild nehmen?
Um das noch ein bisschen zu verdeutlichen, es gibt auch dazu alte osteuropäische Geschichte. Und zwar ist ein armer Bauer beim Schaffen vom Feld auf eine Wunderlampe gestossen. Und da dabei ist ein Geist rausgekommen und hat gesagt, egal was du dir wünschst, ich gebe es dir. Und der Bauer hat sich das ein bisschen überlegt und hat überlegt, ich bin sehr arm. Ich bin noch viel ärmer als mein Nachbar. Der hat wenigstens eine Kuh, die ihm Milch gibt. Ich bin wirklich der Ärmste hier. Das muss sich ändern. Und er hat dem Geist gesagt, ich weiss, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass die Kuh von meinem Nachbar stirbt. Neid ist von mir aus gesehen die unvernünftigste Emotion, die wir empfinden können. Weil es führt eigentlich immer zu unüberlegten Handlungen. Was für einen blöden Wunsch, den dieser Typ hatte. Was aus seiner Neid rausgekommen ist. Und schlussendlich bringt es nur Unglück. Darum ist es auch eines der 10 Gebote. Du sollst den anderen nicht beneiden. Du sollst nicht beneiden, was er hat. Schauen wir das mal an, ob das stimmt. Wir machen ein kleines Experiment. Du hast die Möglichkeit, A, B oder C zu wählen. Und zwar, was ärgert dich am meisten? Ist es A, die Arbeitskollege kommt mehr Lohn, du aber nicht, auch wenn ihr das Gleiche macht? Oder ist es B, du bekommst als einziger von deiner Firma mehr Lohn, auch wenn du nicht mehr machst als die anderen? Oder ist es C, du und deine Kollegen, die bekommen nächstes Jahr alle weniger Lohn? Welches ist es? A, B oder C? Ich wage mal zu behaupten, die meisten wählen A. Aber wie blöd ist das? Beim C bekommst du weniger Geld. Aber das ärgert dich weniger, als dass du genau gleich viel bekommst, aber der andere bekommt mehr. Und das ist Neid. Da geht es nicht darum, ich möchte mehr haben, sondern es geht darum, ich will nicht schlechter sein als der andere. Ich will nicht schlechter beurteilt werden als der andere. Was macht Jesus? Jesus macht es eigentlich genau umgekehrt. Er schaut nicht, dass er mehr hat oder sicher nicht weniger hat als der andere, sondern er sagt, gib weg. Denn das macht dich wirklich glücklich. Nicht, dass du mehr hast als die anderen, macht dich glücklich, sondern wenn du grosszügig kannst weitergeben. Das haben sogar Wissenschaftler nachgewiesen. Wenn du etwas von dir aktiv weitergibst, dann löst das in dir, ich weiß nicht, ob das Glückshormon sind oder was, aus, wie zum Beispiel, wenn du Sport treibst oder wenn du ein geniales Erlebnis gemacht hast. Vergleich dich also nicht mit den anderen, was sie haben oder was sie bekommen, sondern bist dankbar für das, was du hast und gib grosszügig weiter. Und dann, glaub, können wir den Neid in unserem Leben vermeiden. Vertrau darauf, dass Gott dir alles gibt, was du brauchst. Und dann musst du gar nicht mehr dir wünschen. Das kommt ganz besonders bei der Geschichte vom Hiob raus. Am Schluss vom Buch vom Hiob lesen wir im Kapitel 42, Vers 2: Nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Er hat viel gehabt, er hat alles verloren, er war am Boden zerstört und Gott hat ihm wieder alles geschenkt, er hat ihn wieder gesegnet. Und dann kommt er zur Einsicht, ich muss nur auf Gott schauen, weil er ist der, der alles kann. Oft sehen wir aber doch eigentlich hauptsächlich das, was fehlt. Das, was andere mehr haben, was andere besser können, was bei anderen besser läuft. Und dann kommen so Aussprüche wie, wieso immer ich? Wieso kann ich nicht mal Glück haben? Und so weiter. Wie das praktisch aussehen kann, möchte ich an einem persönlichen Beispiel erzählen. Und zwar, Susanne und ich, wir haben uns, seit wir geheiratet sind, angewöhnt, dass wir grosszügig sein wollen. Wir haben immer viel Besuch. Wir tun gerne fein kochen, wenn der Besuch kommt. Wir haben auch aufgehört, immer jedes Fränkli zu verrechnen, sei es bei Freunden oder bei der Gemeinde. Ich bin gerne grosszügig, weil das gibt ein gutes Gefühl und das tut gut. Und trotzdem, auch wenn man grosszügig ist, ist man so vor Neid nicht verschont. Manchmal kommen so Gedanken, wo ich denke, also wenn ich etwas mehr hätte, dann könnte ich auch etwas Besseres kochen, wenn Besuch kommt. Dann könnte ich mir etwas mehr leisten, dann könnte ich mir ein grosses Haus kaufen, dann hätten wir noch mehr Möglichkeiten. Im November und Dezember haben wir ziemlich viele grössere Auslagen gehabt, da sind noch Arztrechnungen gekommen und Zahnarztrechnungen, so dass ich gemerkt habe, der Lohn auf dem Konto, der reicht nicht mehr. Und es hat mich wahnsinnig frustriert, als ich gemerkt habe, ich muss vom Sparkonto aufs Lohnkonto überweisen und das habe ich nicht wollen. Und ich habe meine Frau gestresst, so heftig, dass sie mir vor der Tankstelle angerufen hat und gesagt, oh, darf ich jetzt noch tanken oder darf ich jetzt nicht mehr? Ich bin dann ziemlich erschrocken und musste sagen, da muss ich etwas ändern. Und ich habe versucht, das Thema ganz bewusst Gott abzugeben. Ich musste sagen, du weißt, wie viel es noch auf dem Konto ist, du weißt, wie lange es reicht. Und wenn, dann tue ich halt vom Sparkonto wieder zurückbuchen. Und in der genau gleichen Woche ist etwas Geniales passiert. Als ich wieder mal aufs Konto geschaut habe, ob ihr Susanne kann sagen, du mach was du willst, kauf ein, was du willst, habe ich gemerkt, dass mega viel Geld auf meinem Konto ist. Ich habe dann herausgefunden, dass ich noch irgendwie von meiner Grossmutter, die anfangs letztes Jahr gestorben ist, noch vom Erbe etwas bekommen habe. Und alle meine Sorgen waren auf einen Schlag beseitigt gewesen. Und für mich war das ein mega geniales Erlebnis gewesen, wo ich muss sagen, ich muss nicht denken, hätte ich mehr, dann könnte ich mehr, sondern ich muss einfach Gott abgeben und ihm vertrauen, dass er wirkt. Ich habe darum mir vorgenommen, nicht zu wünschen, dass ich so viel habe wie andere, dass ich eine grössere Wohnung habe oder ein grösseres Haus, sondern dass ich grosszügig möchte weitergeben von dem, was mir Gott schenkt und darauf vertrauen, dass er genau weiss, was ich brauche. Wenn du Jesus zu deinem Vorbild nimmst, dann weisst du, dass er alles kann in deinem Leben bewirken und dass du nicht das musst beneiden, was du nicht hast oder was andere mehr haben. Vielleicht ist das auch in den letzten Tagen so ein bisschen der Fall gewesen, an diesen Festtagen, wo wir uns mit der Familie getroffen haben, dass du denkst, wow, die Geschwister, die oder die haben das. Ich möchte dir empfehlen, leg das ab. Aber das führt uns schon gerade zum nächsten Thema, Stefan. Wenn ich schon die Festtage anspreche, an den Festtagen ist es ja so, dass man immer sehr gut isst. Und darum kommt immer nach den Festtagen so der Vorsatz, ich möchte abnehmen, ich möchte weniger essen. Sehr oft denkt man nach diesen Festtagen, ich bin zu dick, vielleicht wenn ich auf die Waage stehe, vielleicht wenn ich in den Spiegel schaue, vielleicht habt ihr auch so Verwandte, die sagen, ha, hast du aber gealtet in den letzten Jahren? Da sind aber ein paar graue Haare und ein paar Runzeln dazugekommen. Wie gehst du damit um? Mit dieser Unzufriedenheit über das Aussehen oder über dich als Person?
Sehr gute Frage. Ich habe eine Antwort darauf. Mal schauen. Wer ist eigentlich am meisten geschuld? Oder vielleicht, ich fange an mit einer Gegenfrage. Wer ist eigentlich am meisten geschuld, dass ich so aussehe, wie ich aussehe? Gott. Darum müssen wir doch zuerst ihm sagen, wenn wir unzufrieden sind. So wie wir sind. Gott, ist es wirklich nötig gewesen, dass du mir nicht mehr Haare gegeben hast? Hat es wirklich so viel Umstand gemacht, das ein bisschen besser zu machen? Ich glaube, es wäre gut, das einmal Gott zu sagen, wo dass wir nicht zufrieden sind mit unserem Aussehen. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir uns damit auseinandersetzen, was Gottes Meinung dann dazu ist. Da bei uns in der Kirche wird sehr häufig der Psalm 139 zitiert. Und dort verratet Gott uns, was er findet. Dort steht, dass er uns wunderbar gemacht hat. Offensichtlich hat er sich ganz viel überlegt, wo er dich und mich geschaffen hat. Wir aber sind sehr stark beeinflusst von den heutigen Schönheitsidealen. Aber ob der uns schön findet, der uns geschaffen hat, das wird dabei zweitrangig. Bei Jesus ist es nie ums Äußere gegangen. Die Leute sind gerne in seiner Nähe gewesen, nicht wegen seinem Aussehen, sondern weil er so interessant war. Und wenn wir für unsere Mitmenschen ein interessantes Gegenüber sind, dann ist automatisch weniger wichtig, wie wir aussehen. Bei Gott geht es in erster Linie ums Herz. Und wenn das Herz stimmt, werden wir auch nach außen attraktiv. Aber zurück nochmal zum eigentlichen Thema. Gemäss einer Umfrage sind die grössten Bereiche der Unzufriedenheit am Körper der Bauch, nicht flach genug, Brust, falsche Proportionen, bei Frauen und bei Männern, Nase, ganz vieles ist falsch, Oberschenkel und Gesäß, zu wenig Spannung, Haut, falsche Farbe, Rötungen, Runzeln, Zähne, gel, falsche Stellung. Bei mir sind es, ihr habt es schon gemerkt, die Haare. Ich bin unzufrieden mit meinen Haaren. Ganz ein altes Sprichwort sagt, danken schützt vor Wanken. Versuche mal ganz spezifisch Danke zu sagen für das Körperteil, wo du am meisten unzufrieden bist damit. Eben, ich habe nämlich früher ganz viel Locken gehabt. Und ganz viel Haar. Aber mir ist noch nie in den Sinn gekommen, Danke zu sagen für meine Haarsituation. Anstatt störend zu finden, einfach mal Danke sagen. Das ist mir beim Vorbereiten aufgefallen, dass ich das noch nie gemacht habe und ich werde das nächste Woche ausprobieren. Ich habe jetzt noch keine Zeit gehabt. Aber ich werde es nächste Woche ausprobieren. Es wird nicht einfach, aber ich probiere es. Was bei Jesus auch auffällt, ist, dass er aus jeder Situation das Beste gemacht hat. Wir lesen in der Bibel von dieser Begebenheit, wo einmal 1000 Leute, oder noch mehr als 1000, mehrere 1000 Leute zusammengekommen sind, um ihm zuzuhören. Und dann haben sie Hunger bekommen und weit und breit nichts zu essen. Nur jemand hat ein paar Fisch und Brot dabei gehabt. Jesus nimmt das bisschen, wo da war und dankt Gott und macht das Beste daraus. Er verteilt es an die Leute und es langt. Ich habe vor ein paar Jahren etwas Ähnliches gemacht. Wegen meinen Haaren. Ich habe das Beste aus der Situation gemacht. Ich bin zu meiner Coiffeuse gegangen, habe ihr 100 Franken gegeben und gesagt, tu mal recherchieren und mach dir mal Gedanken, welcher Haarschnitt dann zu meiner Haarsituation am besten passt. Ich habe seitdem nicht mehr Haar. Aber meine Coiffeuse und ich, wir haben das Beste aus dieser Situation, aus meinen Haaren gemacht. Und darum kann ich euch heute sagen, was ihr da seht, das ist das Beste, was man aus dieser Situation machen kann. Wichtig, Jesus hat das Auge fürs Schöne. Er macht nichts Hässliches. Darum mach doch auch das Beste aus deiner Situation, aus dem Körperteil, wo du unzufrieden bist. Das, was dir nicht gefällt, geh an und mach mit Jesus das Beste. Es ist nicht nötig, auch in diesem Jahr weiterhin unzufrieden zu sein mit unserem Aussehen. Gott gefällt es, wie du aussiehst. Ganz ein anderes Thema. Magst du noch? Mögt ihr noch? Ein Thema, das uns alle im Alltag allgegenwärtig ist und wahrscheinlich auch immer wieder mal ganz viel Nerven kostet, ist unsere digitale Welt. Handy, PlayStation, Tablet, PC, Xbox, Instagram, Best Secret, Galaxus, Snapchat, YouTube, 20 Minuten. Benni, auch wieder die gleiche Frage. Nein, die gleiche Frage, wenn ich schon unseren Gästen an dieser Konferenz gestellt haben. Aber nicht wegen dir. Hat Jesus ein iPhone gehabt oder Android?
Die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Wir lesen die Antwort in der Bibel. In der Bibel heisst es, sei den Griechen ein Grieche und den Juden ein Jude. Und darum glaube ich, er hat einfach beides gehabt. Beim Stefan hat er das iPhone vorgenommen, bei mir das Android. Aber Spass beiseite. Die Frage ist ja, hat Jesus überhaupt ein Handy gehabt? Und auch diese Frage denke ich, dass ich sie klar beantworten kann. Ich bin überzeugt, Jesus hat ein Handy gehabt. Aber ein bisschen für etwas anderes, als wir gebraucht. Ich glaube, Jesus hat nicht unzählige Videos angeschaut und Zeit auf Instagram und TikTok verbracht, sondern er hat das Handy gebraucht, um die Menschen zu ermutigen. Er hat die Möglichkeiten von der heutigen Zeit gebraucht, um den Menschen nachzuziehen, ihnen die Liebe von Gott weiterzugeben und auf das Reich von Gott hinzuweisen. Und darum möchte ich auch sagen, Handy und die ganze Technik ist überhaupt nichts Schlechtes. Aber wir machen manchmal Schlechtes damit. Das Thema Mediennutzung ist eine riesige Herausforderung, ich glaube, für alle Menschen. Nicht nur für Familien, die Kinder haben, wo man muss einschränken und muss lernen, mit dem Medium umzugehen. Ich glaube, auch wir Erwachsenen, wir müssen immer wieder lernen, mit dem umzugehen. Weil die Geräte, die haben etwas, was uns sehr leicht abhängig machen. Auch wenn wir das vielleicht nicht zugeben würden. Aber wie lange wärst du ruhig, wenn du dein Smartphone nicht bei dir hättest? Wie reagierst du, wenn du merkst, dass du es vergessen hast? Ich habe das gestern oben cool gefunden, wie der Brian entspannt war und er hat gesagt, er hat sein Handy im Hotelzimmer vergessen. Er könne jetzt seinen Monitor nicht mehr selber einstellen, aber wir dem manchmal Zeichen geben, wenn man etwas umstellen müsste. Das war total entspannt. Wäre ich das auch? In Epheser 5, 15 bis 16 steht, so seht nun darauf, wie ihr sorgfältig lebt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Was heisst das, Zeit auskaufen? Die Bibel fordert uns auf, unsere Zeit weise zu nutzen. Das bedeutet, dass wir aktiv entscheiden sollen, für was wir unsere Zeit nutzen wollen. Auch im Hinblick auf die moderne Technik. Das kann vielleicht heissen, dass du dir medienfreie Zeit einführst. Zum Beispiel beim Essen, bei deiner stillen Zeit, wenn du mit deiner Familie Zeit verbringst und so weiter. Dass du vielleicht auch Orte hast, wo deine mobilen Geräte nicht Platz haben. Vielleicht in deinem Schlafzimmer. Das Zweite, such alternative Aktivitäten. Deine Hauptaktivität sollen nicht deine sozialen Medien sein, sondern vielleicht gemeinsames Spielen mit anderen Menschen, lesen, kochen, draussen Zeit verbringen, ist oft viel bereichernd als stundenlang in den sozialen Medien oder an den elektrischen Geräten sein. Was vor allem für die Eltern wichtig ist, ist ein klares Vorbild. Susanne und ich, wir haben etwas gut gemacht, ohne dass wir gemerkt haben, dass wir das gut machen. Wir haben nämlich uns angewöhnt, dass wir unser Handy immer außerhalb von unserem Schlafzimmer geladen haben. Wir haben dort eine gemeinsame Ladestation gehabt und haben dort unser Handy geladen über Nacht. Und als der Simeon ein Handy bekommen hat, hat er einfach gemeint, das sei normal und hat sein Handy auch dort geladen über Nacht und hat es über Nacht nicht im Zimmer gehabt. Und ich habe das eigentlich genial gefunden, weil wir, ohne dass wir uns das bewusst waren, haben können etwas vormachen und die Kinder haben es nachher gemacht. Leider hat es nicht bei allen funktioniert. Vielleicht ist es auch wichtig, dass du bewusst deine Medien einsetzt. Dass du dir bewusst überlegst, was für Apps du auf deinem Handy haben willst. Vielleicht kannst du das mit jemandem zusammen entscheiden. Dass du dir Zeitlimit setzt. Wie lange willst du 20 Minuten lesen und wann hörst du wieder auf? Und ich glaube, was in dem Ganzen hilft, ist ein regelmäßiger Austausch. Mach das Thema nicht zu einem persönlichen Thema, sondern red mit anderen darüber. Wie handhabst du das? Was könnte ich von dir lernen? Denn ich glaube, wenn wir darüber reden, dann überlegen wir auch, was mache ich und warum mache ich das, was ich mache? Was lenkt mich ab? Was bereichert mich und was bringt mich weiter? Wie kann uns da Jesus aber da drin ein Vorbild sein? Jesus hat in seinem Leben auf dieser Erde vor allem zwei Perspektiven gehabt. Und ich glaube, die helfen uns, auch mit diesen ganzen Medien umzugehen. Er hat total im Hier und Jetzt gelebt. Er hat sich Zeit genommen für die Menschen. Und das ist manchmal nicht möglich, wenn wir zu viel an diesen Geräten sind. Er hat den Menschen geholfen. Er hat ihnen zugelassen. Das können wir auch mit diesen Geräten machen. Aber wir müssen es bewusst machen. Jesus ist nicht irgendwo in einer virtuellen Welt und hat dort gelebt, sondern er war im Real Life. Er war da und war da für die Menschen. Und seine zweite Perspektive war eine Perspektive für die Ewigkeit. Ich habe den Eindruck, Jesus hat alles immer mit einem klaren Ziel gemacht. Er hat strategisch sein Leben geplant oder von Gott planen. Und er hat alles so gemacht, dass am Schluss als richtige Ziel führt. Wenn wir mehr mit der Ewigkeitsperspektive leben, dann prägt das auch unser Handeln im Hier und Jetzt. Was möchtest du mit deinem Leben erreichen? Es geht im Leben um mehr als um gut unterhalten zu sein, sondern Gott hat mit deinem Leben einen Plan. Er hat dich hergestellt, wo er mit dir etwas tun möchte. Und wenn wir Jesus vor uns sehen, dann können wir erkennen, was der Plan ist. Und dann setzen wir unsere Zeit vielleicht manchmal ein bisschen anders ein. Das führt uns eigentlich gerade zum nächsten Thema, Stefan. Im Leben lassen wir Sachen zu oder machen Sachen, von denen wir eigentlich ganz genau wissen, dass sie uns nicht gut tun. Vielleicht eben auch gerade mit dem. Wir wissen eigentlich, dass wir vielleicht am Abend nicht mehr auf Instagram sollten und die vielen Bilder und Posts schauen, weil das dann einfach ellenlang wird. Und so gibt es doch so Sachen im Leben, wo wir immer wieder tun, so vielleicht auch negative Angewohnheiten. Wie kommen wir von denen los?
Gewohnheiten sind etwas vom Besten. Danke, ausgehen. Gewohnheiten sind etwas vom Besten und gleichzeitig etwas vom Schlimmsten. Sie können unser Leben sehr schön und reichhaltig machen oder sie können unser Leben zur Hölle machen. Das Merkmal von Gewohnheiten ist, dass sie mehr oder weniger automatisch ablaufen. Darum sind gute Gewohnheiten so ein Segen für unser Leben. Und schlechte Gewohnheiten musst du loswerden. Schau dir die Tatsachen ins Auge und erkenne schlechte Tatsachen, auch wenn es noch so hässlich ist. Du wirst ein glücklicherer Mensch, wenn du dich deinen schlechten Gewohnheiten stellst und sagst, bis da an und nicht weiter. Ab heute ist Schluss damit. Schlechte Gewohnheiten schleichen sich einfach so ein und werden so alltäglich, dass sie uns eben gar nicht mehr stören. Und das ist gar nicht gut. Zum Beispiel schlecht gelaunt sein. Destruktives Schauen von YouTube-Videos, eins nach dem anderen. Lästern über andere Menschen, sarkastische Kommentare zu allem, ständig News-Headlines reinziehen, Pornografie, keine Bibel lesen, Aufschieben von wichtigen Aufgaben, Nägel kauen, immer zu spät kommen, zu wenig Schlaf, zu wenig Bewegung, Selbstzweifel und so weiter. Wenn wir wieder Jesus als Vorbild nehmen, dann fällt mir eine gute Gewohnheit auf, die beschrieben ist im Lukas 4, Lukas Evangelium Kapitel 4. Als er nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Offensichtlich eine gute Gewohnheit, die er hatte. Und es fällt auf, dass er alle schlechten Gewohnheiten und Traditionen von seinen Mitmenschen konsequent bekämpft hat. Er hat sie verurteilt. Nicht Menschen, aber ihre schlechten Gewohnheiten. Und warum hat er das gemacht? Weil schlechte Gewohnheiten so zerstörerisch sind. Sie sind ein Teil von unserem Leben, sie machen sich breit. Und eben, sie stören irgendwie gar nicht mehr. Man arrangiert sich mit ihnen, aber sie verunmöglichen eine echte Beziehung mit Gott. Sie verunmöglichen Jesus first, weil die Gewohnheiten kommen immer zuerst. Und die Schlechten verdrängen die Guten. Darum macht Jesus so eine krasse Aussage, wenn er sagt, wenn dich ein Auge zur Sünde verführt, dann reiss es aus. Das bedeutet, wir müssen uns manchmal selber überlisten, damit wir schlechte Gewohnheiten loswerden. Suchtkranke erstellen Strategien, um sich selber schwer zu machen oder zu verunmöglichen, dass sie eine Sucht konsumieren. Das ist auch eine super Strategie für unsere schlechten Gewohnheiten, um sie loszuwerden. Darum lasst uns doch zusammen die schlechten Gewohnheiten erkennen und erkennen, dass sie schlecht sind für mich, für dich, für unser Leben. Schauen wir ihnen ins Gesicht und sagen wir zu uns selber, dass sie unser Leben nicht bereichern, sondern zerstören und dass jetzt Schluss ist damit. Und dann überleg dir, wie du die vermeiden kannst. Wenn du zum Beispiel häufig schlecht über andere denkst oder über andere redest, dann nimm eine gute Gewohnheit, die du hast. Zum Beispiel das Zähneputzen. Das läuft automatisch ab, am Morgen und am Abend zum Beispiel. Und immer beim Zähneputzen überleihst du dir einen Mensch und denkst gut über ihn. So knüpfst du eine neue Gewohnheit an eine bestehende, an eine gute bestehende Gewohnheit. Und das macht es viel einfacher, dass eine neue Gewohnheit zu einer wirklichen Gewohnheit wird. Und so ersetzt du eine schlechte mit einer guten Gewohnheit. Nimm eine von deinen guten Gewohnheiten und verknüpfe sie und mach dort eine neue Gewohnheit daraus. Was mir einfach auch noch wichtig ist, wir sind eine Kirche. Wir sind miteinander unterwegs. Sag jemandem, er soll für dich beten. Sag du ihm, dass du eine schlechte Gewohnheit willst loswerden. Dass sie du loswerden musst. Und dass er oder sie für dich beten soll. Du musst nicht einmal sagen, was es für eine Gewohnheit ist. Wir können einander helfen. Gemeinsam sind wir stark in der Welt und gemeinsam können wir im 2025 Jesus first leben. Und das könnte doch für uns alle eine weitere gute Gewohnheit werden, dass wir mehr miteinander unterwegs sind. Es ist wichtig, dass wir uns treffen und uns sehen, damit wir uns ermutigen und stärken in dem Anliegen für das Jahr. Komm jeden Sonntag wie gewohnt, da ins Kino, im Gottesdienst, so hat es auch Jesus gemacht.
Wir könnten natürlich noch ganz, ganz viele weitere Beispiele bringen. Wir hätten eigentlich auch noch ein paar Ideen gehabt, aber wir müssen, glaube ich, mal einen Punkt machen, weil sonst mögen wir nicht mehr und wir auch nicht mehr. Wir haben versucht, ein paar ganz praktische Beispiele euch mitzugeben. Vielleicht hat das gewisse Antworten geliefert, vielleicht hat es noch mehr Fragen ausgelöst. Uns ist wichtig, dass wir erkennen, wo, dass wir vielleicht manchmal Jesus zu wenig im Fokus haben. Und ist es nicht oft dort, wo wir am egoistischen sind, wo wir für uns schauen. Und darum möchten wir euch ermutigen, fragt euch immer wieder, Jesus, was soll ich tun? Wie soll ich reagieren in dieser oder jener Situation? Und Jesus möchte durch den Heiligen Geist zu deinen Gedanken reden, vielleicht durch die Bibel dir irgendwelche Sachen aufgehen, dass du erkennst, was würde Jesus jetzt gern, dass du tust? Wenn du Jesus so wieder ins Zentrum von deinem Leben lässt rücken, dann lebst du langfristig glücklicher und dankbarer. Hab also den Mut für Veränderung in deinem Leben, auch in diesem neuen Jahr. Lasst uns zusammen das in diesem Jahr tun. Jesus zuerst in allem. Es ist vielleicht manchmal oder sehr oft eine Herausforderung, wenn du realisierst, dass Jesus nicht so möchte, wie du möchtest. Wenn er etwas anderes gerne hat, das du tust oder sagst. Aber es wird dir in deinem persönlichen Leben, in deinem Glauben, einen grossen Schritt vorwärts bringen. Und das ist unser Anliegen für uns alle. Im Psalm 90, Vers 12 sagt Mose: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und genau das wünscht sich Jesus von uns. Der Vers fordert uns auf, das Leben bewusst zu gestalten. Es geht vielleicht noch lange, bis dein Leben zu Ende ist. Aber du kannst jetzt schon machen, dass das Leben zu einem erfolgreichen Leben wird. Und das bedingt eigentlich nur kleine Schritte in deinem Alltag. Wir wollen das zum Abschluss von dieser Konferenz tun. Ihr habt jetzt lange müssen zuhören, seid einfach da gesessen. Und ich möchte euch ermutigen, mit uns zusammen aufzustehen. Und wir wollen zusammen beten, dass wir das gemeinsam festmachen können. Dass wir Jesus in diesem Jahr ganz bewusst als Vorbild nehmen wollen. Jesus, ich möchte dir danken, dass du der Grund bist, dass wir leben. Du bist der Grund, dass wir hier zusammen sind. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir dich immer mehr erkennen in unserem Leben. Dass wir dich vor Augen sehen können, bei all diesen herausfordernden Situationen, wo wir drinnen stehen. Dass du der bist, der unser Leben prägen kann. Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir dich zu unserem Vorbild machen von diesem Jahr. Wir wollen uns nicht x Vorsätze nehmen, sondern wir wollen dich als unser Vorbild nehmen. Und das wird uns helfen, dass wir Sachen in unserem Leben ganz anders umsetzen, als wir es vielleicht bis jetzt gemacht haben. Hilft uns, gibt uns den Mut und die Kraft dazu. Amen. Es war eine geniale Zeit, die letzten drei Tage. Aber es ist schade, wenn man einfach so aufhört, rausgeht und dann geht alles so wieder in den gleichen Alltag zurück. Darum haben wir euch ein ganz geniales Angebot. Und zwar haben wir jetzt noch eine Worship-Zeit, wo wir Gott anbeten können. Und in dieser Zeit sind in diesen drei Ecken hier unten und in diesen beiden Ecken dort oben Leute, die für euch beten möchten. Die Gemeindeleitung ist hier und möchte für euch beten. Sie werden unterstützt von Ehepartnern und anderen. Und sie möchten dich segnen für das Jahr. Vielleicht hast du nichts gerade jetzt so konkret, dann geh einfach dorthin, nimm das Angebot an, das ist gratis heute. Und lass dich einfach von Jesus inspirieren. Vielleicht kommst du aber gerade mit einem Anliegen und sagst, hey, das hat mich jetzt gerade geprägt, bitte bete dort rein. Du musst nicht gross erzählen, sondern lass dich einfach beschenken am heutigen Morgen und geh anders raus, als du da reingekommen bist. Nutz die Zeit.